텍스트.
내 Literatur aus Österreich.
Die NS-Zeit und ihre Minen, die immer noch knapp unter der Erdoberfläche warten, zur Explosion bereit oder auch zu einem Schwelbrand. Auf dieses Themenfeld kommt er immer wieder zurück, der Salzburger Autor Robert Kleindienst. Derzeit arbeitet der 40-Jährige an einem Roman mit dem Arbeitstitel Zeit der Häutung. Die Protagonistin des Romans lebt in der Nachkriegszeit in Österreich und hat eine dunkle Kriegsvergangenheit hinter sich. Robert Kleindienst befasst sich mit dem geradezu Unfassbaren.
Meine Protagonistin hat eine Vergangenheit als Lageraufseherin in einem kroatischen Konzentrationslager, in einem Kinderkonzentrationslager. Der Roman beginnt 1946. Sie ist auf der Flucht in Österreich, in Adlershof, und hat sozusagen vor, eine neue Identität anzunehmen. Das heißt, sie versucht ihm zu überleben und deswegen auch diese Idee mit dem Schlangentitel, auch insofern, weil sie in diesem Konzentrationslager den Beinamen die Schlange hatte, also die Viper wurde sie genannt in dem Konzentrationslager. Und die Häutung soll ihm verdeutlichen, diese Zeit des Aufbruchs für sie, die Zeit der Flucht, diese neue Identität, die sie annehmen muss, um zu überleben.
Kinderkonzentrationslager, gab es so etwas tatsächlich?
Es gab es leider tatsächlich, und zwar eben in Kroatien. Es waren Lager der kroatischen Ustascha, die mit den Nationalsozialisten kooperierten, und war in dem Sinn auch einzigartig in Europa, ein Kinderkonzentrationslager, das wirklich nur gebaut wurde, um Kinder festzuhalten. Die Kinder sind dort verhungert, an verschiedensten Infektionskrankheiten gestorben. Zum Teil wurden sie erschlagen von den Ustascha-Soldaten, und dort wurden Mönche abgestellt, quasi als Bewacher, als Aufseher, und die sich im Grunde genommen um nichts unterschieden von den Ustascha-Soldaten.
Was sind denn Ihre Quellen? Wie gehen Sie bei der Recherche vor?
Für mich ist die Recherche ganz etwas Wichtiges bei so einem Romanprojekt. Das heißt, ich habe jetzt momentan 20, 25 historische Bücher zu Hause liegen. Es sind Bücher über Kroatien, über die Ustascha, über die Flucht der Ustascha-Soldaten, über die Grenze nach Kärnten, in das angeblich sichere Land Österreich, was sich aber dann herausgestellt hat, dass es doch nicht ganz so sicher war und für viele auch den Tod bedeutet hat.
Hören Sie nun eine Erstveröffentlichung. Zeit der Häutung, so lautet der Arbeitstitel des neuen Romanprojekts von Robert Kleindienst. Der Autor liest Passagen aus dem Beginn des Romans.
Prolog. Korallenbaumpfähle. Wer auf dem Kopf geht, der hat den Himmel als Abgrund unter sich. Paul Celan. Es könnte auch woanders beginnen. Es könnte dort beginnen, wo Wiesen in sattem Grün, Korallenbäume in voller Blüte stehen, Kinder an Bächen spielen mit glasklarem Wasser und Vögel das Geheimnis singen im Licht der Sonne. In dieser Landschaft würde man morgens über feuchtes Gras laufen, ohne zu ermüden, sich nachmittags im Wald verlieren auf der Suche nach blauen Blumen und abends, noch vor Einbruch der Dunkelheit, auf der Spitze des Hügels liegen in Erwartung der Sternbilder. Dort könnte man groß werden, lachend, forschend, staunend, würde sich geborgen fühlen im Wechsel der Jahreszeiten, jeden Tag neues Leben entdecken und sich selbst als Teil davon. Dort also könnte es beginnen. Was aber machst du hier? Wie bist du hineingeraten in diese Welt, in der jemand die Sonne ausblies ohne Vorwarnung? Verdorrt, verödet die Erde, wo sich Tag und Nacht nicht unterscheiden, der Himmel als Fremdkörper über dunkler Ebene hängt. Im Fernen flackern Lichter einer Stadt, Ruinenlandschaft. Der Höllenfürst hat sich eingenistet hier. Schwefelgeruch, brennende Augen, atme nicht. Es ist Gas hier, das dringt in die Lunge. Die Haut wird blau-rot, der Kehlkopf verengt. Du musst krampfen, Luft, keine Luft mehr. Schwarz, alles schwarz, schwer. Der Kopf unhaltbar. Schattenseite. Sie schloss das Buch, bevor sie es zu Ende lesen konnte. Ein dumpfer Knall am Fenster hatte sie ruckartig auffahren lassen. Im selben Moment spürte sie einen Stich im Rücken, wie vom Schlag einer Axt. Wie jeden Tag war sie schon hellwach um diese Zeit, während die Menschen im Tal noch schliefen, in Albträumen schrien. Aufrecht und leicht verkrümmt saß sie im Bett, atmete schnell, blickte nach draußen, lauschte. Nichts war zu hören außer lärmenden Vögeln, die wie gewohnt ihr Konzert begonnen hatten, im Zeitfenster des Morgens. Sie schlug die Decke zurück, streifte sich eine wollene Weste über, holte das Gewehr aus dem Schrank, ging die knarrenden Stufen hinunter in den Flur, wo es nach Rauch und Essen stank. Der Schlüssel steckte im Schloss, sie drehte ihn zweimal und öffnete die Eingangstüre. Draußen war niemand zu sehen. Nur Tim, der pechschwarze Kater, lag verschlafen auf der Holzbank, streckte die Pfoten von sich, gähnte und sah sie erwartungsvoll an. Er genoss die wärmenden Sonnenstrahlen, die langsam Wald und Wiese fluteten und Tau in den Spinnennetzen zum Glitzern brachten. Im Gras lagen Reste vom Vortag, als sie über Stunden hinweg Brennholz gespalten und die Scheite sorgfältig an der Hausmauer aufgeschlichtet hatte, Stück für Stück. Schwielen, ein Splitter im rechten Aug und ein Hexenschuss waren die Folge der Arbeit und zwangen sie, frühzeitig abzubrechen. Abends war sie gleich nach dem Essen zu Bett gegangen, hatte zuvor noch ihr Aug ausgespült und Brennnesselstränge auf den Rücken geklopft. Aber der Rücken hatte ihr den Schlaf geraubt. Bei jeder falschen Bewegung drängte sich unweigerlich das Bild einer Axt auf, die mit wuchtigen Schlägen auf ihre Wirbel niederging. Sie umrundete das Gebäude, eine alte, einstöckige Jagdhütte aus Fichtenstämmen, die versteckt im Wald lag, von hohen Bäumen umsäumt. Dahinter stieg steil das Bergmassiv an, Schnee lag noch am Gipfel, wehte wie Staubzucker über die schroff abfallenden Felsen. Einmal war sie oben gewesen, als sie einen alten Freund besucht hatte, unmittelbar nach ihrer Ankunft. Er hatte sich in einer Almhütte einquartiert, sie einige Zeit bei sich untergebracht, bis sie das Jagdhaus entdeckten, auf halbem Weg zwischen Alm und Dorf gelegen. Etwas Geld und Überzeugungskraft war nötig gewesen, um sie beziehen zu können. Aber der Besitzer zeigte sich großzügig, gab sich gönnerhaft, nachdem er von ihrer Odyssee gehört hatte. Seitdem lebte sie zwischen Wald und Wolken, fernab der Menschen, das Dorf knapp eine Stunde Fußmarsch entfernt. Selten ging sie hinab, nicht des steilen Weges wegen, sondern weil sie den Kontakt zu den Menschen mied, die ihr fremd waren, auch wenn sie die Fremde war, über die manche sprachen, hinter vorgehaltener Hand. Hier oben hatte sie ihr zeitliches Zuhause gefunden, sich eingerichtet in der Einsamkeit des Waldes, versuchte, die Monate zu überbrücken bis zum erneuten Aufbruch, die Landschaft als beste Freundin. Eine Spur im aufgeweichten Erdreich weckte ihre Aufmerksamkeit. Die Schuhabdrücke waren groß und gingen tief ins Erdreich. Vor einigen Tagen hatte sie Konrad besucht, ein Salinenarbeiter aus dem Dorf, der gelegentlich bei ihr Einkehr hielt und nützliche Dinge wie Fleisch, Zucker, Brot, Kaffee, Milch oder Seife mitbrachte. Wahrscheinlich war er es gewesen, der sich rückseitig der Hütte genähert hatte, denn ansonsten verirrte sich kaum jemand zu ihr, außer Hasen, Rehen, einmal in einem Schneesturm ein junger Wolf. In manchen Nächten standen Tote am Zaun, aber daran hatte sie sich gewohnt. Sie rieb sich das rechte Aug, das tränte, spürte den Fremdkörper, der noch darin stecken musste. Schwarze Punkte huschten umher, als sie es wieder öffnete. Sie schwindelte, ging zurück zum Eingang, stieß gegen einen Holzscheit in Gras und entdeckte unterhalb des Schlafzimmerfensters, in dem sich grell die Sonne spiegelte, eine Meise. Sie musste tot sein oder zumindest bewusstlos, denn sie rührte sich nicht. Nur der Wind im Gefieder verlieh ihr einen Hauch von Lebendigkeit. Vorsichtig hob sie den kleinen Körper auf, betrachtete seine halb geöffneten Lider, strich über sein Köpfchen, das leicht verdreht war. Dann spürte sie, wie der kleine Körper krampfte. Dim hatte sie nicht aus den Augen gelassen. Mit einem Satz sprang er von der Bank, strich um ihre Füße, miaute, scharrte, stieß seinen Kopf gegen ihre Beine, bis er bekam, was er begehrte. Wie eine Trophäe trug er die Meise zum Hauseingang, sah noch einmal kurz zu ihr auf, als müsse er sich vergewissern, dass sie jetzt wirklich sein Besitz war. Mit der Tatze stieß er gegen den kleinen Kopf, schob sie fast spielerisch vor sich her, fixierte sie, schreckte zurück, als sie sich plötzlich bewegte. Das Knacken der Knochen war deutlich zu hören. Sie sah dem Kater zu, bis er die Meise vertilgt hatte und nur noch Federn vom Morgenmahl zeugten. Er leckte sich die Pfoten, sprang auf die Holzbank, streckte sich, schnurrte, schloss die Augen. Im Winter war er ihr halb verhungert zugelaufen, hatte sich anfangs noch bei jeder ihrer Berührungen geduckt, gefaucht, die Tatzen wie zur Waffe erhoben, bis er nach und nach Vertrauen fasste und ihre Nähe akzeptierte. Und doch hatte er seine Eigenarten beibehalten, konnte das zutraulichste Wesen sein, bevor er sich im nächsten Augenblick in eine beißende Bestie verwandelte, fraß nur, wenn er alleine war, akzeptierte keine Fremden, verschwand manchmal für mehrere Tage, um plötzlich wieder aufzutauchen, als wäre nichts geschehen. Als der Schnee schmolz und die Luft lau wurde, war er über eine Woche wie vom Erdboden verschluckt gewesen. Sie hatte schon befürchtet, dass er von einem Fuchs gerissen worden war oder erfroren im Wald lag. Eines Abends hörte sie ihn dann vor dem Haus schreien, fand ihn abgemagert, humpelnd, mit Bisswunden und blutendem Ohr. Der Frühling hatte ihn wohl zu tiefer liegenden Höfen hinabgetrieben oder ins Dorf auf der Suche nach willigen Katzen in fremdes Revier. Noch Wochen später waren die Blessuren deutlich sichtbar. Nachdem sie das Gewehr verstaut hatte, ging sie in die Küche, goss Milch in eine Blechschüssel, stellte sie neben den Ofen, richtete Brot, Honig und Kaffee zum Frühstück und setzte sich an den Tisch. Die Jagdhütte war schlicht, aber durchaus behaglich ausgestattet, mit Eichenmöbeln im Erdgeschoss, wo sich Wohnküche und Speisekammer befanden, und ein gemauerter Herd, in dem das Feuer fast unaufhörlich prasselte. Über dem Esstisch hing ein Hirschkopf mit mächtigem Geweih, stummer Wächter der Stube. Eine Holztreppe führte steil hinauf in den oberen Stock zu zwei kleinen Kammern, von denen eine als Schlafstatt diente und die andere bis auf eine Kredenz leer stand. Während des Krieges waren zwei zwielichtige Männer im Haus einquartiert gewesen, die Jagd auf Widerstandskämpfer, Deserteure und Kriegsdienstverweigerer machten. Wer die beiden waren, woher sie kamen, darüber gab es Gerüchte und ausreichend Gesprächsstoff im Dorf. Man hörte, dass sie äußerst gründlich waren bei ihrer Arbeit, keine Kompromisse machten, vor allem aber über Leichen gingen und ihnen jedes Mittel recht war, an Informationen zu gelangen. Mit ihrer pechschwarzen deutschen Docke eilte ihnen bald der Ruf von Höllengesandten voraus, Handlanger des Teufels, deren Nähe man mied wie die Pest. Vor allem jene, die Zuflucht im unwegsamen Gelände suchten. Ihre Arbeit wurde nicht weniger. Immerhin gab es im letzten Kriegsjahr in zunehmender Zahl Menschen, die sich dem Kampf gegen das blutleckende Regime und seine Henker verschworen hatten. Der Widerstand gegen die Obrigkeit hatte Tradition in diesem Landstrich. Die Verstecke waren gut getarnt, die von Frauen und Bauern bedienten Nachschubrouten funktionierten und die Schergen bissen sich die Zähne aus beim Durchkämmen der Wälder. Bei Kriegsende, kurz bevor die ersten GI-Soldaten die Gegend erreichten, waren die beiden Männer so plötzlich verschwunden, wie sie aufgetaucht waren. Einen, so erzählte man, hatten Fischer im Winter aufgedunsen aus dem See gezogen. Er wurde ohne großes Aufsehen auf dem örtlichen Friedhof bestattet. Die Wochen und Monate in der Abgeschiedenheit des Waldes, die lähmende Einsamkeit, die Widrigkeiten der Natur ließen sie manchmal zweifeln, nicht früher als geplant ihr Quartier zu verlassen, und der Weg ins Dorf lag dann vor ihr wie ein leuchtender Pfad. Wenn sie zurückdachte an den Tag ihrer Flucht, als sie das Land Hals über Kopf verlassen musste, war alles spürbar nah, konnte sie aus Bruchstücken ein infernales Bild zusammensetzen, das längst ferne Erinnerung war. Wäre sie geblieben hinter den Mauern mit Stacheldraht, hätte es ihr sicheres Todesurteil bedeutet. An einem Aprilmorgen war sie vor der drohenden Gefahr gewarnt worden, hatte gepackt, was zu packen möglich war, um sich dann, nach Verlassen des Lagers, in eine stets anwachsende, bald schon endlose Kolonne an Menschen, Fuhrwerken und Fahrzeugen einzureihen, die nach Norden zog, der verheißungsvollen Grenze entgegen. Zunehmend mischten sich Soldaten unter die Flüchtenden, machten ein rasches Vorwärtskommen unmöglich. Ständige Angriffe lähmten, Maschinengewehrsalven, die in die Gruppe einschlugen, Partisanen, die aus dem Nichts auftauchten und wieder verschwanden. An jeder Straßenkreuzung, an jeder Waldlichtung konnte der Tod lauern, verwandelte den Weg in ein Minenfeld. Aber die Partisanen waren nicht ihre einzigen Feinde. Auch viele der flüchtenden Männer behielt sie als Dorn im Auge, vor allem nachts, die Pistole stets in Griffweite. Ein einziges Mal musste sie von ihr Gebrauch machen, die Grenze war noch 3 Tagesmärsche entfernt, als in einer Talenge eine kleine Gruppe junger Männer in zerschlissener Kleidung, kaum älter als 20 Jahre, unter Gewehrsalven aus dem Dickicht brach. Vor ihr sank ein älterer Mann auf den schlammigen Boden, instinktiv zog sie die Pistole, sah einem der Angreifer in die Augen, merkte, wie er am ganzen Körper zitterte, zielte. Die erste Kugel traf ihn ins Bein, die zweite den Brustkorb, die dritte mitten ins Auge. Einen Tag nach dem Angriff setzte sie sich von der Marschkolonne ab. Sie hatte Informationen erhalten, dass die Lage hinter der Grenze unsicher war und Gefahr bestand, von feindlichen Truppen gefangen genommen zu werden. So nahm sie den mühsamen Weg über das Karawankenmassiv in Kauf, verlor sich auf alten, verwachsenen Steigen, kämpfte sich durch Kälte, Schnee und Eis, schlich vorbei an feindlichen Posten, während die Zurückgebliebenen zu Tausenden die Grenze passierten. Bald schon sollte sie erfahren, dass ihr der Umweg das Leben rettete.
Robert Kleindienst las aus seinem Romanprojekt Zeit der Häutung. Das Buch ist noch in Arbeit. Der 40-jährige Autor ist gebürtiger Salzburger. Aufgewachsen ist er in Radstadt im Pongau. Heute lebt er als freier Schriftsteller in Salzburg. In der Edition Laurin erschien von Robert Kleindienst zuletzt der Erzählband Vermintes Echo und davor der Roman Nicht im Traum. Sein Studium an der Universität Salzburg schloss Robert Kleindienst mit einer Arbeit über Paul Celan ab. Das war eine Produktion aus dem Landesstudio Salzburg. Es verabschiedet sich Karin Buttenhauser.